Heute beschäftigen wir uns mit den faszinierenden Möglichkeiten des Gesundheits- und Biotechnologiemarkts. Die Experten Kai Brüning von Apo Asset und Thomas Forlicki von Medical Strategy geben uns tiefe Einblicke in diesen hochdynamischen Markt. Wir werden untersuchen, wie sich der Gesundheitsmarkt entwickelt, was seine Wachstumstreiber sind und wie Forschung und Entwicklung, der demografische Wandel und die Zunahme chronischer Krankheiten die Entwicklung dieser Sektoren prägen. Wenn du dich also für das Thema Gesundheitsaktien und Biotechnologieaktien interessierst, dann musst du dir unbedingt diese Podcast-Episode anhören. Bevor wir jetzt aber gleich in das Thema und in unser Gespräch einsteigen, hier nochmal ein Hinweis von unserem Sponsoren dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Franklin Templeton. Wir haben ja bereits vergangene Woche mit Franklin Templeton hier im Podcast gesprochen und dort über den indischen Aktienmarkt gesprochen. Denn Indien ist ein spannender Markt für schwellende Aktien, der immer mehr Aufmerksamkeit von Anlegern international bekommt. Wenn ihr mehr über die Trends erfahren wollt, die indische Aktien-ETFs attraktiv machen, dann schaut doch mal bei franklintempleton.de vorbei. Dort findet ihr viele interessante Angebote. Den Link zu Franklin Templeton findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt steigen wir aber direkt ein in unser Gespräch mit Kai Brüning und Thomas Forlicki zum Thema Gesundheits- und Biotechnologieaktien. Viel Spaß! Hallo Kai, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir über ein super spannendes Thema und auch wachstumsstarkes Thema zu sprechen. So allgemein geht es ja um den Gesundheitsmarkt, der ja in starker Bewegung ist. Und ihr als Haus habt euch ja auf dieses Segment spezialisiert. Jetzt komme ich ja eher aus der ETF-Schiene und sage, Spezialisierung braucht man nicht, man nimmt einfach einen Index und investiert. Warum glaubst du aus deiner Sicht, braucht es in diesem speziellen Segment doch eine Spezialisierung?
Hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube in der Tat, dass es im Gesundheitssektor gut daran tut, dass man eine Spezialisierung hat, weil es ein extrem heterogener Sektor ist. Viele verschiedene Facetten, die man da hat. Und man darf nicht vergessen, dass wir sowohl von Forschung als auch Entwicklung halt leben und dementsprechend auch unsere Versorgung langfristig immer besser wird. Und um Forschung und Entwicklung stattfinden lassen zu können, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die nun mal das A und O der Forschung und Entwicklung darstellen, muss man auch den Kapitalmarkt anzapfen können und die Unternehmen müssen mit Geld versorgt werden und dafür stehen ETFs, wie du weißt, ja überhaupt nicht. Von daher muss es schon Spezialisten wie uns geben, die sich mit gewissen Krankheitsbildern ein bisschen besser auskennen als andere und dementsprechend auch die Unternehmen mit Kapital versorgen können.
Das heißt, ihr analysiert sozusagen die Unternehmen, bevor ihr investiert, oder wir hatten im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen, ihr prüft auch Unternehmen und beteiligt euch dann zum Beispiel im Rahmen von Kapitalerhöhungen oder auch Neuemissionen und investiert dann in die Unternehmen. Und wie du schon gesagt hast, ja, ein ETF würde das ja grundsätzlich nicht machen. Da screent man sozusagen einen Sektor und nach Market Cap oder anderen Kriterien und dann wird einfach die Aktie gekauft oder nicht.
Ja, exakt so ist es. Also ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Letzten Freitag habe ich mich eine Stunde mit einem Universitätsprofessor aus Mannheim unterhalten zu einer gewissen Indikation, zu einem Implantat in dem Falle. Am Donnerstag fahre ich zum Unternehmen nach Belgien und treffe mich da vor Ort mit dem Management und bespreche da die Geschäftsaussichten, weil da wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung auch ansteht. Sowas wird halt besprochen im Rahmen der Analysearbeit. Und es ist tatsächlich so, dass wir aktiv die Unternehmen finanzieren. Natürlich hoffen wir darauf, dass die sich dann an der Börse im Laufe der Zeit im Wert steigern, weil das ist das A und O. Dafür werden bezahlt, eine Wertsteigerung zu generieren. Allerdings sind das alles Sachen, die sich über den ETF halt gar nicht darstellen lassen.
Ja, deswegen finde ich auch das so spannend, was ihr da macht. Wenn man sich jetzt mal so wie in einem Trichter sich das vorstellt, der Gesundheitsmarkt im Allgemeinen, der ist ja auch in unterschiedlichsten Segmente sozusagen aufgeteilt. Wir gehen nachher ja auch nochmal speziell nochmal auf das Thema Biotech ein. Kannst du mal so einen groben Überblick geben und auch mal die Entwicklung darstellen, wie sich der Markt eigentlich entwickelt? Weil natürlich habe ich jetzt mit meinem Laienverständnis die Pharmawerte, die Milliardenumsätze machen und es gibt aber auch Medizingeräte, es gibt Biotech, es gibt ja so viel. Also einmal einen Überblick verschaffen, das wäre sehr nett und vielleicht auch mal zu zeigen, wie sich der Markt insgesamt so entwickelt.
Ja, also grob, wenn wir es aufteilen, den Gesundheitssektor, dann kannst du grob unterscheiden in Pharmaunternehmen, das sind so die alteingesessenen, das sind heute mehr oder weniger eher so Marketingunternehmen für Medikamente. Dann gibt es die Biotechnologiebranche, die eine sehr wichtige, dominante Position jetzt auch in den letzten 20 Jahren einnimmt, wo die Innovation stattfindet. Dann gibt es die Medizintechnik. Das sind halt Sachen, die von außen eingepflanzt werden oder wenn minimal invasiv operiert wird, um Implantate einzusetzen. Das ist der dritte Bereich. Und der vierte Bereich ist grob alles, was mit Dienstleistung, Digitalisierung, aber auch Versicherung zu tun hat. Wir unterscheiden diese vier Bereiche, den Gesundheitssektor. Und das ist natürlich extrem heterogen, dieser ganze Bereich. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der Gesundheitssektor von daher schön ist, dass er ein perfekter Mix aus Stabilität und Dynamik halt ist, ja. Weil wir gehen alle zum Arzt, wir werden alle krank, wir werden alle irgendwann mal diese Produkte nachfragen. Und wir haben halt einen enormen Innovationsschub in der Pipeline, dass wir Krankheiten mittlerweile sehr gut im Griff haben, wie zum Beispiel gewisse Krebsarten, von denen das vor 20 Jahren noch undenkbar war. Und das ist natürlich was, was sich auch in Zukunft so fortsetzen wird. Und zudem muss man auch sagen, dass wir halt unterscheiden in Innovation und Entwicklung, aber auch in Effizienzsteigerung. Weil das ist ein wichtiger Punkt für uns. Du musst wissen, dass wenn wir die Zeitung aufmachen dann und man liest von den ausufernden Kosten im Gesundheitssektor, dann sind es meistens die verschreibungspflichtigen Medikamente, von denen man spricht, dass die immer teurer werden. Denen ist es aber so, dass sie schon seit geraumer Zeit so circa 15-20% der Gesamtausgaben ausmachen. Das ist relativ stabil. Mhm. Es ist ein ganz anderer Faktor an den Gesundheitsausgaben, der viel dicker ist, viel größeren Batzen ausmacht. Und das sind halt die Fehlversorgungen, Fehlanalysen, Fehldiagnostiken. Und das nennen wir unter Effizienzsteigerung, subsumieren wir das. Und da glauben wir halt, dass die Digitalisierung da einen ganz, ganz großen Schritt uns voranbringen wird. Und für uns ist Digitalisierung eigentlich im Großen und Ganzen Effizienzsteigerung im System, um Kosten rauszuziehen, die man dann gegebenenfalls woanders reinvestieren kann. Oder aber auch an die Gesellschaft zurückgeben kann.
Zu einer Effizienzsteigerung oder Digitalisierung gehört dann wahrscheinlich auch einfach eine schnellere Analyse von irgendeinem Röntgenbild oder einem Computertomographie-Ergebnis, solche Sachen zum Beispiel auch, oder?
Zum Beispiel. Also das zum Beispiel, wenn ich irgendein Wald- und Wiesenkrankenhaus in der Mitte des Landes habe und habe aber niemanden, der das Bild lesen kann, was da gerade gemacht wurde, dann kann man das halt online halt vom Experten zum Beispiel machen lassen. Man kann aber auch, und das ist gerade aktuell sehr stark, die Daten, die man hat aus der Pharmaunternehmen, man hat ja schon Jahrtausende an Daten mittlerweile gesammelt in der pharmazeutischen Entwicklung, an der Medikamentenentwicklung. Und man kann diese Daten halt nutzen, um von vornherein zu sagen, auf den Patienten passt Prädisposition passt mein Medikament besser. Von daher kann ich von vornherein mittels künstlicher Intelligenz meine Studie schon so aufsetzen, dass ich weiß, bei welchen Patienten mein Produkt anschlagen wird. Dadurch wird der potenzielle Markt wahrscheinlich kleiner, weil es nicht mehr diese One-Fits-All-Medikamente gibt. Aber ich weiß zumindest, dass ich eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben werde, dass mein Medikament überhaupt an den Markt kommt und ich verkürze die Entwicklungszeiten und bringe darüber auch schon mal eine Effizienzsteigerung dazu.
Ist es eigentlich denkbar, jetzt eine Fantasiefrage mal, ja, ist es denkbar, dass irgendwann mal alle Krankheiten irgendwie geheilt werden können? Oder kommt dann immer wieder irgendwas
Neues? Ich glaube, es werden immer neue dazukommen. Also ich denke, dass gerade das Thema Krebs und Onkologie, glaube ich schon, dass wir wahrscheinlich in meinem Lebens, solange ich noch lebe, eine ganze Reihe von Krebsarten gut in den Griff bekommen werden, ähnlich wie der HIV-Erkrankung, die ja auch noch als unheilbar galt vor nicht allzu langer Zeit. Mittlerweile leben die HIV-Patienten auch alle recht gut mit ihrer Krankheit. So wird es wahrscheinlich bei den meisten Krebskrankheiten auch der Fall sein. Und das ist jetzt eine hypothetische, philosophische Frage. Nee, ich glaube nicht, dass wir alle Krankheiten geheilt bekommen. Ja, wir werden immer älter und es kommen immer neue Krankheiten dazu. Und allein die Tatsache, dass wir immer älter werden, sorgt schon dafür, dass der Markt auch als Investmentthema nicht austrocknen wird.
Ja, ein wichtiger Faktor ist ja dann wahrscheinlich auch eben das Thema Forschung und Entwicklung, weil davon lebt es ja. Also du hast es vorhin schon gesagt, dass vielleicht auch Medikamente effizienter werden, weniger Nebenwirkungen, viel zielgerichteter funktionieren, da wo sie funktionieren sollen oder auch digitale Entwicklungen, Analysen oder sonstige Themen. Das, ohne Forschung und Entwicklung geht es gar nicht und da wird wahrscheinlich auch das meiste Geld dann ausgegeben. Nehme ich mal.
Ja, also die Ausgaben sind natürlich extrem hoch für so eine Forschung, die auch die Entwicklungszeiten die Anforderungen werden auch immer höher, was die Sicherheit angeht an solchen Medikationen. Und wenn du überlegst, wir haben Anfang dieser Dekade ist ja das menschliche Genom entschlüsselt worden, die DNA konnte gelesen werden und du kannst es ungefähr so vorstellen, dass wir ganz viele Buchstaben auf einmal hatten, die wir vor uns liegen hatten. Und das war so der erste Hype damals im Biotech-Sektor Anfang der 2000er. Und dann hat man festgestellt, oh, wir haben ganz viele Bücher, wir haben ganz viele Buchstaben, aber wir können überhaupt nicht lesen, wir können überhaupt nichts damit anfangen. Und dann gab es so eine 10-jährige Periode, wo der Sektor so ein bisschen Mauerblümchen-Dasein gefristet hat. Und seit Anfang 2010, wo wir wirklich auch die ersten Buchstaben zusammengesetzt haben, quasi zu Wörtern und mittlerweile auch, ich rede jetzt plastisch, bildlich, dass man jetzt auch mal Bücher hat, dass man wirklich weiß, wie sich Krankheiten entwickeln und wie man sie auch behandeln kann. Jetzt kommt halt die Dynamik nochmal oder ist halt seit geraumer Zeit schon Dynamik im Sektor drin und die wird aus unserer Warte auch nicht mehr abbrechen.
Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, der mir gerade einfällt. Wir haben ja jetzt ja über die Branche im Allgemeinen gesprochen, aber gibt es denn da auch Unterschiede in den einzelnen Ländern? Also zum Beispiel, keine Ahnung, dass die Digitalisierung irgendwie in Amerika schon weiter fortgeschritten ist in dem Bereich als beispielsweise in Deutschland oder dass vielleicht, was weiß ich, in Italien wieder irgendwie was anders ist. Also oder gibt es vielleicht auch Regionen, die sich in einzelne Bereiche irgendwie so spezialisiert haben?
Also das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Arbeit, dass man das Spielfeld, in dem wir uns da umtreiben, dass man das auch ganz gut kennt, dass man die Regulatorien halt sich auch ein bisschen anschaut. Mhm. Aber Stichwort Digitalisierung, das ist natürlich so, dass wir in Deutschland hier ziemlich weit hinten sind, ja, und eigentlich außer Konkurrenz unter dem Radarschirm mitspielen. Die Amerikaner sind okay, aber jetzt auch noch nicht so weit. Wer extrem weit sind, sind die Skandinavier. Und was das Thema angeht und auch die Systeme, die Gesundheitssysteme, die halt ein bisschen später dran waren, die nicht jetzt schon wie wir einen relativ großen Klumpen an Verwaltungsarbeit aufgebaut haben, sondern wie jetzt zum Beispiel die Asiaten sind recht gut, was das Thema Digitalisierung angeht. Auch in Osteuropa gibt es eigentlich einige positive Beispiele. Ganz interessant als Beispiel, Fresenius hat vor ein paar Jahren mal ein Unternehmen in Spanien, eine Krankenhauskette, gekauft. Und dann stellte sich die Frage, okay, welcher Standard kommt jetzt, gerade wenn es um IT geht, wer passt sich denn an wen an? Und die Antwort war halt, Fresenius war froh, dass sie endlich mal eine vernünftige IT-Struktur in Spanien gekauft haben, um halt deren Standards halt adaptieren zu können. Also es gibt regionale Unterschiede und wir müssen eher gucken, dass wir in Deutschland uns an die internationalen Standards von unten annähern.
Ja, hat man ja auch bei der Pandemie gemerkt, mit Faxgeräten und so weiter, diese ganzen Themen, das ist ja auch nicht so optimal. Du hattest es vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, wir werden immer älter. Das heißt, die demografische Entwicklung hat ja auch einen signifikanten Einfluss auf den Gesundheitsmarkt im Sinne von Wachstumspotenzial. Gibt es da Zahlen? Ich habe jetzt kürzlich letztens was gelesen, das fand ich ganz interessant, weil ich ein anderes Video zum Thema China gemacht habe. In China ist das Durchschnittsalter 38 Jahre, irgendwie sowas. In Deutschland meine ich 48, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. In Indien 28, ja. Also da sieht man ja schon so ein bisschen auch, wo vielleicht die Bedürfnisse nach Medikamenten, um dem Beispiel mal zu bleiben, oder anderen medizinischen Dienstleistungen liegen. Wenn wir jetzt alle immer älter werden, ist es eigentlich so gesehen positiv für den Markt, Gesundheitsmarkt, also im Sinne von Umsatzerzielung.
Das ist die eine Seite der Medaille. Ich würde es aber auch noch von der anderen Seite beleuchten, weil wir haben ja immer bis jetzt von einem Gesundheitsmarkt gesprochen und faktisch war es ja aber ein Krankheitsmarkt, weil wenn die Leute gesund sind, dann gehen sie nicht zum Arzt, dann brauchen sie ja nichts, dann haben sie auch keine Nachfrage. Mhm. Also eigentlich ist es ja ein Krankheitsmarkt bis dato immer gewesen, weil die Leute gehen zum Arzt, wenn sie krank sind. Durch die Alterung der Gesellschaft und durch die steigende Digitalisierung, durch die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, gerät aber auch die Prophylaxe immer stark in den Vordergrund. Das heißt, ich fange jetzt schon an, mich auf meine Zukunft vorzubereiten. Je nachdem, wie ich lebe, werde ich auch älter. Und da wird natürlich für uns im Gesundheitssektor auch der Markt nochmal, wenn man sich eine Zeittafel vorstellt, wird der Markt auch ein ganzes Stück nach vorne in der Alterspyramide geschoben. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr die Kranken als potenzielle Nachfrage haben, sondern wir werden auch die Gesunden als Nachfrage haben. Und dementsprechend wird das Investmentpotenzial aus unserer Sicht damit noch größer.
Gibt es denn eigentlich auch Firmen, die jetzt, sagen wir mal, eher aus dem Fitnessbereich kommen? Jetzt mal einfaches Beispiel, eine Fitnesskette, die sagt, oh, wir haben die Leute, die kümmern sich um ihre Gesundheit, die machen Sport. Vielleicht wollen die auch Gesundheitsdienstleistungen bei mir in Anspruch nehmen. Also was ich vielleicht nur einen Bluttest regelmäßig machen oder so einen einfachen Check-up. Gibt es sowas auch, dass sich Unternehmen aus anderen Branchen in die Gesundheitsbranche entwickeln? Oder ist es nur so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man nach unten sozusagen weiterentwickelt sein Geschäftsfeld?
Also die Symbiose ist hauptsächlich im Bereich Technologie und Gesundheit. Also dass Google, Apple, Amazon, wer auch immer, alle den Schritt in den Gesundheitssektor einwagen. Stichwort Digitalisierung oder aber auch Amazon hat ja oder versucht ja auch im Versicherungsbereich durch seine Daten halt in den Gesundheitssektor reinzukommen. Ja, es gibt auch Fitnessketten oder auch Garmin und was weiß ich, diese ganzen Wearables heißen, die natürlich in diesen Sektor reingehen wollen. Mhm. Aus unserer Sicht, aus Investment-Sicht ist es aber schwer zu analysieren. Dann geht es wieder sehr in den Bereich Commodity rein, viele Marketing-Ausgaben, kein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Also das ist für uns als Investment-Thema weniger interessant. Nichtsdestotrotz, ja, zumindest die Nachfrage wird dadurch generiert, der Markt wird dadurch auch größer.
Das ist spannend. Ich hatte im Vorfeld mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Ihr habt mir auch Unterlagen zur Verfügung gestellt, weil dann konnte ich mich ein bisschen einlesen. Das ist immer ganz gut. Da ist mir noch ein Thema aufgefallen, das ganze Thema chronische Krankheiten. Da fand ich einen Aspekt sehr, sehr spannend. Und den hatten wir in unserem Vorgespräch auch nochmal thematisiert, wie so bestimmte medizinische Entwicklungen plötzlich eine Auswirkung wieder auf andere medizinische Probleme haben könnten. Du hattest das Beispiel mit der Abnehmespritze ja genannt. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erläutern? Weil das fand ich eigentlich ganz interessant, auch an ein Thema so heranzugehen, weil viele haben das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm.
Also die Abnehmspritze ist natürlich ein Thema, was der Thomas vielleicht gleich auch nochmal thematisieren wird. Aber es ist ja so, dass sehr viele Krankheiten, an denen wir heutzutage leiden, werden natürlich zum Beispiel durch Übergewicht erstmal herbeigeführt. Ja, und da werden halt Märkte, Nachfrage wird geschaffen, einfach weil Leute übergewichtig sind. Wenn ich jetzt tatsächlich so eine Abnehmspritze hat und die wirkt auch gut, die hat zwar einen Jojo-Effekt, das heißt, wenn ich diese Spritze nicht nehme, werde ich höchstwahrscheinlich auch wieder zunehmen, wenn ich nicht gerade viel Sport mache, meine Ernährung umstelle etc. etc. Aber die Märkte werden sich dadurch schon verändern, dass ich Komorbiditäten wie zum Beispiel irgendwelche Herz-Kreislauf-Angelegenheiten oder Schlafapnoe oder Diabetes, alles was mit Übergewicht zusammenhängt, die werden dann vermeintlich dann auch wieder kleiner, diese Märkte, ja, dadurch, dass weniger Patienten potenziell in diesen Pool reinkommen. Von daher ist diese Dynamik schon sehr interessant, die sich da auch durch diese Abnehmspritze ergibt.
Ja, das spricht eigentlich dann auch wieder für so einen aktiven Management-Ansatz, weil man dann ja eben auch darauf reagieren kann. Ja, wenn ein Unternehmen, Medizintechnik macht und das immer macht und das dann in einem Index bei einem ETF zum Beispiel drin ist, dann fliegt es halt dann auch im Zweifelsfall nie raus oder der Kunde muss selber aktiv dann in irgendein anderes Gesundheitssegment switchen. Das übernimmt ihr halt dann als.
Ja, so sieht es aus, wobei im Augenblick ist es noch alles Theorie, es ist fast mehr Wall Street Gerede quasi. Also wir werden das frühestens jetzt auch, was unsere Quellen uns sagen, wie gesagt, wir gehören den deutschen Ärzten Apotheker als deutsche Apotheker und Ärztebank und nutzen natürlich auch unsere Inhaber als Quellen und Informationsquellen. Also nach allem, was wir von denen hören, ist, dass diese Komorbiditäten sich dann frühestens oder verändertes Verhalten in der nächsten Dekade dann auf uns zukommen werden. Ja, das ist jetzt nichts für kurzfristige EPS-Änderungen, aber beispielsweise erwarten wir innerhalb der nächsten Wochen Studiendaten von Eli Lilly, wie sich diese Abnehmspritze auf Schlafapnoe auswirkt und die werden vordergründig mit Sicherheit gut ausfallen und mit Sicherheit werden am nächsten Tag die Hersteller von Schlafmasken oder anderer, die mit Schlafapnoe zu tun haben, wahrscheinlich ein paar Prozent im Kurs verlieren. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre in den EPS-Zahlen dieser Maskenhersteller sehen werden. Von daher sind solche Sachen dann auch immer wieder schöne Kaufkurse, die ein ETF wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen kann.
Ich glaube, die Abnehmspritze, die ist ja auch gar nicht so viel verfügbar, soweit ich das weiß. Die ist ja relativ stark immer nachgefragt. Ja.
Exakt. Also aktuell, die erwartete Nachfrage kann das aktuelle Angebot auch gar nicht übersteigen. Neulich war ich bei RTL in Köln und musste kommentieren, warum Eli Lilly in Alzey ein Werk baut, ja, wie groß denn die Nachfrage für so ein Medikament überhaupt sein wird. Mhm. Und das ist enorm. Novo Nordisk hat extra eine Firma gekauft, um mehr produzieren zu können. Mhm. Also ist, wie gesagt, das gehört alles zu der Dynamik im Sektor dazu und das macht es halt auch. Ich mache den Job seit 20 Jahren, meine Lernkurve ist über 20 Jahre, meine Lernkurve ist jeden Morgen immer noch extrem steil.
Ja, da hat sich auch in der Zeit dann wahrscheinlich im Gesundheitsmarkt viel verändert, ja.
Total.
Wenn du jetzt entscheiden müsstest, mein Geld oder dein Geld setze ich auf folgende Segmente im Gesundheitsbereich, was wären so die Bereiche, wo du sagst, also eigentlich ist das am erfolgsversprechendsten, vielleicht auch am risikoreichsten, aber beschränken wir es mal auf die positiven Aussichten. Ja, wo glaubst du, dass am meisten Geld verdient werden kann, also in der Branche in den nächsten Jahren?
Also per Job, ich sehe mich ja quasi als Architekt für ein vernünftiges Portfolio und qua Ausbildung stehe ich schon mal auf Diversifizierung. Das heißt, ich habe im Pharmasektor immer eine gewisse Stabilität mit einer recht stabilen Dividendenrendite beispielsweise. Wenn wir aber von Wachstum und Potenzial und größten Chancen reden, dann ist es ganz klar die Digitalisierung und der Biotech-Sektor, wo wir die größten Wachstumsraten erwarten. Und zum Biotech-Sektor sprechen wir gleich noch mit Thomas drüber. Aber um auf Digitalisierung zu sprechen zu kommen, da haben wir natürlich durch die Covid-Pandemie einen extremen Rückenwind gehabt und haben halt Hockeystick-Bewegungen gesehen, was die Nachfrage zumindest angeht. So nach der Pandemie, wie es immer häufig ist, ist der Sektor so ein bisschen auch in ein Loch gefallen. Das normalisiert sich jetzt alles gerade wieder. Und da wird jetzt die Streu vom Weizen auch so ein bisschen getrennt, dass sich die Geschäftsmodelle gerade herauskristallisieren, die tatsächlich nachhaltig sind. Und da glauben wir halt, dass wir da jetzt in die zweite Wachstumsphase nach der Pandemie in eine normalisierte Wachstumsphase eintreten werden, die auch zu hohen zweistelligen oder zu Gewinnen im zweistelligen Bereich führen wird auf mittlere Sicht.
Ja, perfekt, super. Ja, vielen Dank einmal für den groben und großen Überblick zu dem Thema. Ich glaube, das ist super spannend. Wir packen am besten auch noch in die Videobeschreibung weiterführende Informationen auch zu eurer Webseite, zu den Fonds mit rein. Da kann man sich ja mal ein bisschen anschauen. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man sich einzelne Produkte dann anschaut und mal guckt, was ist da investiert, da sieht man dann auch, dass eben logischerweise je nach Strategie und je nach Zielsetzung in vollkommen andere Unternehmen investiert wird und dass man da dann wirklich, wenn man breit streuen will, ein sehr, sehr breites Spektrum eigentlich investieren muss, um wirklich eine Diversifikation zu erreichen, weil der Markt eben auch so riesengroß ist.
Ja, richtig.
Gut, dann würde ich sagen, du hast es nämlich auch schon angesprochen, einer der Wachstumsmärkte ist das Thema Biotech. Und Biotech haben wir nochmal einen weiteren Gast hier in unserer Runde. Thomas Wolicki, der gehört, also die Firma ist Geschäftsführer der Firma Medical Strategy, die gehört als Schwesterunternehmen in euren Verbund, sage ich mal, mit dazu und hat sich hier unter anderem eben auch stark auf das Thema Biotech fokussiert. Dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen, Thomas, auch an dich in unsere Runde. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir jetzt mal ein bisschen tiefer noch über den Biotech-Markt zu sprechen.
Vielen Dank, Markus, dass ich hier sein darf auch.
Ja, Biotech ist super spannend. Das ist auch eines der Themen, wo wir immer wieder bei den ETFs sehen, dass hohes Interesse besteht. Es ist ja auch ein sehr dynamisches Umfeld. Kannst du da uns mal so ein bisschen einführen, was vielleicht so die Besonderheiten sind? Wir haben ja jetzt schon viel vom Gesundheitsmarkt im Allgemeinen gehört. Was zeichnet für dich der Biotech-Markt aus oder vielleicht auch die besondere Attraktivität des Biotech-Markts?
Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass die Biotechnologie an sich ja schon eine Spitzenforschung ist. Das haben wir ja auch zur Corona-Pandemie gesehen, was sie leisten kann. Sie ist eigentlich der Motor der Medizin, also der innovativste Part des ganzen Gesundheitssystems. Letztendlich der Anfang der Wertschöpfungskette. Also hier geht es um die Erforschung von Krankheiten und ja die Entwicklung von neuen, besseren, innovativeren Medikamenten. Das findet eben auch dadurch statt, bisschen, dass man mehr auf die molekulare Entstehungsursache von Krankheiten eingeht und diese eben erforscht und dann individuellere und, das hatten wir auch schon, dieses Wort zielgerichtete Therapien eigentlich entwickelt. Die Biotechnologie geht also in dem Zusammenhang komplett neue Wege in der Bekämpfung von Krankheiten. Und dadurch ist die Biotechnologie in meinen Augen sicherlich zu Recht auch schon seit Jahren ein sehr interessanter Markt für Anlegerinnen und Anleger. Und einer der großen Zukunftsmärkte mit hoher Dynamik und die, wenn man vielleicht so will, die Spitze der Verschmelzung zwischen Wissenschaft und technologischer Innovation.
Aber es ist natürlich auch sehr risikoreich, oder? Weil die Unternehmen brauchen in der Anfangsphase sehr viel Geld, um irgendwelche Forschungen zu betreiben. Dann gibt's ja, das könntest du vielleicht mal kurz erklären, so verschiedene Phasen auch, klinische Studien und dann geht's wieder weiter sozusagen. Man muss ja auch bestimmte Prozesse durchlaufen. Das verursacht unheimlich viel Geld, hohe Kosten, verschlingt viel Geld. Und am Ende, ich weiß gar nicht, gibt es da Zahlen, wie viel schaffen es dann wirklich Unternehmen, da so einen Durchbruch, einen medizinischen Durchbruch zu erzielen? Und vor allen Dingen auch, was passiert denn dann eigentlich mit den Unternehmen? Weil die haben dann zwar vielleicht ein gutes Produkt oder eine gute Lösung, aber überhaupt gar keinen Vertriebsapparat oder keine Produktionskapazitäten. Wie ist denn da so wie fügt sich das ein?
Naja, wenn man ein paar Zahlen mal nennen mag, dann ist es so, dass die Kosten für die Entwicklung eines Medikaments durchschnittlich bei 2,3 Milliarden US-Dollar liegen. Okay. Und die Entwicklungsdauer durchschnittlich bei 12 bis 13 Jahren liegt. Das ist schon beachtlich. Und du hattest diese Entwicklungsstufen angesprochen. Ja, das sind diese klinischen Entwicklungsphasen. 3 Stück an der Zahl und die muss natürlich jedes Unternehmen durchlaufen und das dauert eben. Und wenn es dann einen Fehlschlag gibt, dann ist es natürlich so, dass das Unternehmen dann wieder von Anfang an eigentlich starten muss. Wenn es dann eine Zulassung gibt, umso erfolgreicher, dann kann es eben mit der Vertrieb und mit der Vermarktung beginnen.
Ich habe in euren Unterlagen einen Begriff mir rausgesucht oder gelesen, den fand ich ganz lustig, mein Patentklippe. Ja, was hat es denn damit auf sich?
Naja, man muss sich vorstellen, dieser ganze Entwicklungsprozess, also der Arzneimittelentwicklungsprozess, endet letztendlich auch mit einem Patentablauf irgendwo. Also wenn ich ein Medikament entwickle, 12 bis 13 Jahre damit verbringe, dann habe ich noch 7 bis 8 Jahre Zeit, mit diesem Medikament letztendlich Umsätze zu machen, weil danach laufen die Patente ab. Und dann kommt eben die Nachahmerindustrie, namentlich eben Biosimilarindustrie oder Generikaindustrie, kopiert dieses Produkt und insbesondere die großen Pharmakonzerne verlieren dann eben Umsätze dadurch, dass eben diese Nachahmerindustrie die sogenannten Biosimilars oder Generika auf dem Markt hat.
Aber ist es dann vom, sagen wir mal, das Zusammenspiel so, die, also A, Frage, wer finanziert denn eigentlich Biotech-Firmen? Ja, die, unterstellen wir mal, die kriegen dann das Geld, forschen, haben dann nach Ablauf dieser ganzen Studien ein marktreifes Produkt oder ein Medikament entwickelt und dann wird das verkauft oder lizenziert an Pharmaunternehmen, die produzieren das dann faktisch und vertreiben es dann. Ist das so mal richtig, aber wer investiert dann am Anfang hauptsächlich in diese Firmen?
Ja, das sind Investoren. Also kann man natürlich vorbörslich Investoren, ganz klassisch Risikokapital oder viele der Biotechnologieunternehmen gehen natürlich schon früh an die Börse, weil sie eben in einem strukturierten Prozess auch Kapital benötigen. Das heißt, das, was normalerweise in anderen Industrien vielleicht Private Equity ist oder Venture Capital, das ist eigentlich schon im Biotechnologiebereich an der Börse und also vom Zyklus her, vom Wachstumszyklus her. Und das sind ganz klassische Investoren eben, wie wir auch. Wir finanzieren eben auch genau diese Unternehmen, die Krankheiten erforschen und neuere, bessere Medikamente dann auf den Markt bringen.
Was ist da so der größte Trend in dem Bereich? Gibt es, oder ich weiß nicht, ob du eine einzelne Firma nennen darfst, aber was gibt es so für Themen, wo man sagt, okay, also da ist gerade sehr viel Augenmerk in der Biotech-Branche drauf, da muss man irgendwie dabei sein und da stehen vielleicht auch viele Unternehmen gerade vorm Durchbruch. Weißt du da irgendwie zufällig was?
Also einer der ganz großen Trends ist sicherlich, das hatte Kai eben angesprochen, die Abnehmspritze, also Adipositas, Fettleibigkeit. Hier stehen auch viele Biotechnologieunternehmen in der Schlange, um hier was von dem Kuchen abhaben zu wollen, denn nur 2% dieses Marktes sind momentan in einer Art und Weise medikamentös erschlossen. Das heißt, bis 2030 soll der Markt auf 100 Milliarden US-Dollar wachsen. Also das ist sicherlich einer der ganz großen Trends, wenn man jetzt ein bisschen so vom Augenscheinlichen, was man jetzt in Presse und Medien entnommen hat, hergehen möchte. Aber es gibt noch zwei wesentlichere, interessantere und wichtigere Bewegungen oder Therapiegebiete, die jetzt vielleicht nicht so diese Aufmerksamkeit haben, die sie verdienen. Und das ist die Krebsforschung, also die Onkologie. Krebs ist eine der komplexesten, wenn nicht die komplexeste Erkrankung. Und hier werden wir sicherlich in den kommenden Jahren auch mit diesen zielgerichteten Therapien einiges sehen an Innovation und Fortschritt. Und der zweite Part ist sicherlich der Bereich der seltenen Erkrankungen. Es gibt eine Vielzahl an seltenen Erkrankungen, 7000 an der Zahl. Nur ein kleiner Bruchteil davon ist behandelbar, circa 5%. Das heißt, 95% aller seltenen Erkrankungen, für die gibt es momentan noch gar keine einzige Möglichkeit der Behandlung. Und hier fallen eben Wörter wie die Gentherapie, also gentherapeutische Ansätze oder, und das war auch im letzten Jahr ziemlich medial auch, das Thema CRISPR-Cas9, also die Genschere in Anführungszeichen. Also hier tut sich wirklich einiges an Technologiefortschritt, disruptiv, aber auch eben, wenn man mag, so ein bisschen evolutionär, also Schritt für Schritt.
Wie kann man sich denn so einen Job wie deinen vorstellen? Also der Kai hat schon erzählt, dass er so geschäftlich viel unterwegs ist und die Unternehmen besucht, aber in eurem Fall ist es ja, glaube ich, nochmal vielleicht ein Stück schwieriger, weil natürlich die Unternehmen besuchen, klar, die können auch viel erzählen und viele Potenziale sagen, aber wie könnt ihr denn überhaupt prüfen oder euch in die Lage versetzen, zu bewerten, dass das, was da geplant wird, auch überhaupt realistisch ist? Weil es steckt ja viel Fantasie drin und teilweise sind ja auch Gebiete, die da erschlossen werden oder angegangen werden, die noch keiner vielleicht zuvor angegangen hat.
Ja, wissenschaftliche Expertise. Also bei uns arbeiten überwiegend Wissenschaftler als Portfolio-Manager. Es ist auch unabdingbar eigentlich, wenn man sich hier tief mit der Materie von Biotechnologie und der Forschung von Krankheiten beschäftigt. Es ist ein sehr Newsflow-getriebener Sektor, muss man auch sagen. Also wir hatten es ja eben, die klinischen Prüfungsphasen etc. Also da passiert ständig irgendetwas. Da muss man sehr nah an den Unternehmen sein und eben dieses tief wissenschaftliche Können auch mitbringen. Und es ist auch ein sehr ineffizienter Markt. Mhm. Also da muss man die ganzen Forschungsergebnisse auswerten. Man muss Prognosen erstellen, Wahrscheinlichkeiten berechnen etc. Und das eben alles auf wissenschaftlicher Basis.
Wie steht denn Deutschland da eigentlich da? Ich meine, durch den Erfolg mit dem Corona-Impfstoff, ja, da ist wahrscheinlich nochmal so ein Aufschwungsphase, auch was so Forschung und Entwicklung angeht, einhergegangen damit. Aber wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich da in dem Bereich Biotech?
Es ist Bewegung. Ja, und Deutschland ist ja per se auch schon immer ein bisschen forschungsstarkes Land, also das Land der Dichter und Denker, wenn man so mag. Aber, und das merkt man halt deutlich, es fehlt an Risikokapital. Da sind uns andere Länder einfach meilenweit voraus. Und das ist ja auch an der einen oder anderen Stelle natürlich auch politisch mittlerweile festgestellt worden und wird hoffentlich vorangetrieben, dass wir ein anderes Mindset in dem Thema Risikokapital brauchen, um auch in der Forschung und Entwicklung, gerade bei diesen wichtigen Gebieten wie Krankheiten und vielleicht auch Prävention, morgen, also gar nicht mehr Krankheiten entstehen zu lassen, um hier auch wirklich voranzukommen und hier auch weiterhin eine Führungsrolle einfach einzunehmen.
Jetzt traue ich mich fast gar nicht, dich zu fragen, ja, aber wenn man jetzt anschaut, es gibt eine Vielzahl von Biotech-ETFs. Aus deinen Ausführungen heraus erschließt sich es aber eigentlich schon, dass du wahrscheinlich nichts von diesen Produkten hältst, weil es eigentlich viel mehr auf die Analyse der Unternehmen ankommt, oder?
Ja, also definitiv ja. Ein ganz, ganz klares Ja. Wir suchen die innovativsten Biotech-Unternehmen. Wir investieren letztendlich in die Unternehmen, die bestehende Behandlungen deutlich verbessern oder überhaupt Behandlungen erstmal ermöglichen. Und da braucht man wirklich diese, hatte ich ja eben schon gesagt, die wissenschaftliche Expertise. Und das kann man außerdem ist es ein sehr Newsflow-getriebener Sektor. Also da muss man so unfassbar nah, wahrscheinlich wie bei keinem anderen Sektor fairerweise, am Ball bleiben und an dem Unternehmen bleiben. Deswegen mein Plädoyer definitiv hier mehr als 100% aktiv.
Okay. Und habt ihr denn eigentlich in eurem Portfolio dann, sagen wir mal, eher kleinere Biotech-Werte? Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei einem ETF ausschaut. Und die haben eher so die großen, also die liquiden Unternehmen. Und ihr seid eher in dem kleineren bis mittleren, innovativeren Segment unterwegs? Oder habt ihr auch mal, Eli Lilly ist ja schon angesprochen worden, oder so große Flaggschiffe auch mit im Portfolio?
Genau, also wir konzentrieren uns auf die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, also die sogenannten Small- und Mid-Caps. Das sind die Innovationstreiber wirklich in diesem Segment, die forschungsstarken Biotechnologieunternehmen. Aber wir haben auch die ein oder anderen Pharma- und Big-Biotech-Unternehmen drin, wie jetzt beispielsweise Novo Nordisk und Eli Lilly bei dem Thema Adipositas. Also wenn wir da forschungsstarke oder wettbewerbsstarke Unternehmen sehen, dann investieren wir auch in die. Aber unser Fokus ist wirklich, und das schon seit über 20 Jahren übrigens, also unseren Flaggschiff vor dem Medical Biohealth, den gibt es seit 2000. Und seit 2000 machen wir sehr erfolgreich diese Strategie mit auch. Und dann nochmal das Plädoyer für aktives Management mit einer deutlichen Outperformance beispielsweise gegen den Nasdaq Biotechnology Index.
Ja, sehr gut. Verlinken wir am besten auch in die Videobeschreibung, dann kann man sich den auch nochmal anschauen. Thomas, jetzt muss ich dich aber trotzdem nochmal fragen, vielleicht auch du selbst, wie viel investierst du denn in Biotech von deinem Vermögen, oder vielleicht formuliere ich es besser um, wie viel sollte man denn in einem Portfolio in Biotech oder auch den Gesundheitsbereich investieren? Ist das was man übergewichtet oder nur beimischt? Wie ist da so deine Einschätzung?
Ja, Biotech ist ein klassisches Satelliteninvestment, muss man sagen. Aber durch dieses Zukunftspotenzial, das Biotech letztendlich birgt, denke ich, sind 3-5% in jedem Portfolio gerechtfertigt. Wir befinden uns vielleicht in einer neuen Ära in der Krankheitsbekämpfung. Ja, so viel kann man durchaus sagen. Und da sind nicht nur wir der Meinung, sondern auch viele Zukunftsforscher und andere Tech-Experten. Der technologische Einfluss hier, wie beispielsweise durch künstliche Intelligenz etc., der nimmt einfach zu und wird vielleicht eine disruptive Rolle in diesem ganzen Konzept spielen. Momentan reden wir vielleicht nur von der Krankheitsbekämpfung an sich. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was könnte denn in fünf Jahren sein? Die Krankheitsprävention, also Krankheiten gar nicht mehr entstehen zu lassen, das öffnet natürlich Tor und Angel für ein komplett neues Denken auch. Und deswegen sind wir da auf jeden Fall der Meinung, dass die Bewertungen auch momentan sehr attraktiv sind, um hier einzusteigen. Und die Entwicklungen, hatte ich ja auch angesprochen, eigentlich stark wie nie sind. So, was die Forschung und Entwicklung hier angeht. Daher definitiv ein Satelliteninvestment, aber das in jedes Portfolio reingehört.
Super spannend. Danke an euch beide für diese Ausführungen und Einführungen. Ich glaube in der Tat auch, das ist ein super wichtiges Thema, und ich glaube, das ist auch rübergekommen in unserem Gespräch. Beide Segmente oder beziehungsweise der Markt im Allgemeinen und Biotech im Speziellen haben ja auch gezeigt, und zeigen auch tagtäglich durch verschiedene Innovationen, dass da viel Bewegung ist. Danke für die Zeit, und wir können uns das Thema ja gerne in einem Jahr oder so nochmal vornehmen und schauen, was dann wieder für neue Entwicklungen im Gesundheitsmarkt aufgetaucht sind. Ja, vielen Dank.
Danke auch.
So, das war der Talk zum Thema Gesundheit und Biotechnologieaktien. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Einblicke und Informationen mit dabei. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihn in der Apple Podcast App oder bei Spotify positiv bewertest. Und natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst hier in den Podcast von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao.